ich habe gemerkt, dass die Polizei mir ziemlich auf der Spur ist, weil sie haben einen von meinen Kumpels verwischt, der an dem Raub beteiligt war. Und dann habe ich da das Telefon bekommen, hey, der ist von der Polizei eingesackt worden. Und dann bin ich ins Deutsche raus, dort habe ich eine Frau kennengelernt, hat so Liebelei gegeben. Und dann bin ich auf Wiesbaden gegangen und habe aber trotzdem, ja, bin Papi von 5 Kindern und habe ziemlich Sehnsucht nach meinen Kindern gehabt. Und dann bin ich nach 2 Wochen, habe ich dann mir gedacht, ja, jetzt komme ich gar nicht zurück. Es hat sich da ein Wochenende ergeben. Meine damalige Ex-Frau, die hat dann gerade eine Aktion gehabt. Sie hat auf Messestand hat sie betreut und da habe ich dann Kind quasi an dem Wochenende übernommen. Und ich bin dann da über die grüne Grenze drüber, weil ich gewusst habe, beim Zoll könnte ich mich rausfischen. Und so bin ich dann heimgekommen und hatte dann ein Auto gehabt, ein Mietauto, habe dann das abgegeben und dort haben sie mir die Falle gestellt. Und man muss es so sagen, die haben das wirklich gut gemacht. Das ist, also muss noch vorweg gehen, ich habe eine sehr gute militärische Ausbildung, darum habe ich eigentlich die Fähigkeit erlangt gehabt, wie man professionell Raubüberfälle macht. Als Grenadier tut man Kommandoplätze und Artilleriestellungen oder Sender dort man da überfallen und ich habe das jetzt auf Banken und Postämter adaptiert. Und die haben natürlich gewusst gehabt, da ist ein Profi. Und sie haben dann auch erfahren, wer ich denn bin. Und ich bin Kampfsportler, seit ich 8 bin. Und eben ausgebildet als Grenadier, als Scharfschütz. Und da haben sie sich dann darauf eingestellt und haben dann eine Sondereinheit aufgebaut. Und das war eine Grenadierpolizei vom Kanton St. Gallen gewesen. Und ich habe dann da das Mietauto abgegeben, bin da in die Büroräumlichkeiten hier und habe dann da mein Formular dann abgegeben und er hat dann nachher das entgegengenommen und hat gesagt, ja, ich muss noch etwas holen. Und das war dann so Stichwort für die Sondereinheit. Und dann ist er in hinteren Räumlichkeiten quasi aus der Schusslinie raus und dann sind sie von allen Seiten hergekommen. Da hat es 3 Türen gehabt, mehrere Fenster und die sind sogar über das Fenster sind sie hergekommen und dann haben sie mir gerade so ein Visier genommen. Ja, und dann habe ich das umgeschaut und habe gesehen, in einer Sekunde, okay, da ist null Chance. Da brauchst du ja nichts machen. Und die haben ja auch nicht gewusst, ob ich bewaffnet bin oder so. Und die haben sich wirklich auf alles vorbereitet gehabt. Keine Fluchtmöglichkeit gehabt. Und dann haben sie gesagt, ich soll mir den Boden legen. Und das habe ich dann gemacht. Und so haben sie mich dann ein bisschen ruppig, haben sie mich dann gepackt und dann die Handschellen am Rücken angelegt. Und so ist das gewesen.
Du hast ja im Buch noch geschrieben, dass noch mehrere Verteidigungslinien noch zusätzlich gemacht wurden, bloß noch Scharfschütze auf den Dächern, also wie im Film eigentlich.
Ja, ja. Also das habe ich dann eben gesehen, als ich dann verhaftet worden bin und wo sie mich dann aus dem Haus rausgeführt haben, habe ich dann gesehen, dass dann hinter Autoreihen sind dann andere mit der Pistole schon parat gestanden und dann hinten dran jetzt einen Block gehabt, wo sie auf dem Dach mit den Scharfschützen gestanden sind, habe ich gewusst, hoppla, die haben da ziemlich ein Aufgebot gemacht. Ja.
Das fällt mir jetzt gut. Aber jetzt möchten wir gleich am Anfang anfangen, damit wir dich auch von Anfang an besser lernen kennen. Du bist in Österreich geboren, in der Schweiz aufgewachsen. Deine Kindheit war echt geprägt von Verlassenheit und von Gewalt. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, man muss vielleicht noch um zu erklären gehen. Mein Vater hat wohl viel Gewalt ausgeübt, aber man muss auch nicht sagen, dass er der Böse war, sondern alle Menschen, die Gewalt ausüben, die haben eigentlich das einzige Grundmotiv ist da, man ist überfordert. Man hat eine Überforderung in sich drin und dann glaubt man eben, mit Gewalt kann man überzüchtigen oder eben Sachen machen, wo nicht in Ordnung sind. Und bei mir hat das eigentlich schon sehr, sehr früh angefangen. Meine Eltern haben sich kennengelernt, wo beide 17 waren und dann bin ich der Unfall gewesen, bin dann aufs Mal unterwegs gewesen. Und dann, sie als Junge haben dann nachher, sind dann da gestanden. Der Vater hat gerade die Lehre als Mechaniker fertig gehabt. Meine Mama war in einer Krankenschwesterlehre gewesen und die ist ihre Kind geworden, weil sie schwanger war, mit einem unehelichen Kind. Und ja, dann sind die beiden da gestanden. Und mein Vater hat 11 Geschwister gehabt. Und in dieser Familie waren sehr enge Verhältnisse gewesen. Meine Mutter ist dann da beim Vater, wie sie in einer Familie untergekommen. Und jetzt muss man sich das vorstellen, da hat es eine sehr hektische Welt gehabt. Und meine Großmutter, die hat mich sehr geliebt, aber sie war sehr garstig und eifersüchtig auf meine Mama und hat ihr vorgeworfen, dass sie extra schwanger geworden ist und so weiter. Und da hat dann sehr böses Blut gegeben. Und ich bin dann ja in einem familiären Rahmen eingeboren worden, wo viel Streit war. Meine Eltern haben sich geliebt, aber das Umfeld hat mein Vater so als junger Mann, ja, er ist nicht ganz klar damit und dann ist er einfach davongelaufen. Er hat einen Traum gehabt, Rennauto flicken und dazu ist das Formel 1 Autorennen aufgekommen und dann ist er auf Nürnberg, auf Deutschland abgehauen und hat dann dort seinen Traum erfüllt und das Rennauto geflickt. Er hat dann aber irgendwann einmal den Sehnsucht wieder gehabt nach meiner Mutter, er hat sie auch geliebt gehabt und dann ist er wieder zurückgekommen. In dieser Zeit hat meine Mama ja, mich müssen durchfüttern, sie hat dann einen Job müssen suchen und niemand hat sie eigentlich wollen mit einem unehelichen Kind, bis sie dann eine Chance gesehen hat von einem jüdischen Anwalt. Der hat eine Bürohilfskraft gesucht und dort ist sie sich vorstellen und hat dann auch ihre Geschichte erklärt, dass sie da allein ist mit dem Bub. Und der hat ein paar Baume mit ihr gehabt und hat gesagt, okay, sie bekommt den Job über, wird auch gut bezahlt, aber sie müssen mich versorgen. Und das ist dann der nächste Hammer gewesen für mich als kleines Baby. Und ich bin da erst habe ich meinen Papa verloren und dann bin ich dann bei einer fremden Frau untergekommen und dazu mal haben wir so Tagesmütter noch keine pädagogische Ausbildung gehabt, sondern man hat das gemacht, um ein bisschen zusätzlich Geld zu verdienen. Und dann hat sie mich da bei einer Tagesmutter untergebracht und die hat schon mehr als 20 Kinder schon zum Versorgen gehabt. Und ich als Baby habe schon große Verlassenheitsängste gespürt, weil permanenter Streit in der Familie war und dann den Papa verloren. Und jetzt lässt mich meine Mama bei einer fremden Frau, die ich nicht kenne. Und da habe ich mich als Schreikind entwickelt, habe immer brüllt und habe dann dadurch die anderen kleinen Kinder angesteckt. Und dann die Frau war dann so überfordert gewesen, dass sie mich in den Keller abgetan hat, damit ich die anderen Kinder nicht anstecken mit Schreien. Und das ist da sehr lang gegangen und bis der Papa eben zurückgekommen ist und hat eine Sehnsucht gehabt nach meiner Mutter und die zwei sind sich in die Arme hier geflogen und dann hat er gefragt, wo der Rudi ist und dann hat er mich dann wollen abholen bei der Tagesmutter und dann sucht er dort, sieht einen Haufen kleiner Kinder, aber nur der Rudi nicht und dann fragt er, wo der Rudi ist, mein Sohn, und dann sagt sie, ja, der Schrei halt ist im Keller drinnen. Und dann dort hat er mich gefunden, wo ich im eigenen Urin und Kot da in einem Gitterbett gesessen bin und vor mich hingeschluchzt dann. Und so hat er mich gefunden und er hat dann mir das erzählt, vor noch nicht langer Zeit, vor etwa 4-5 Jahren hat er mir das erzählt, habe ich das erst erfahren, dass das passiert ist. Und dann habe ich nachvollziehen können, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Also ich bin dann nachher ein sehr verhaltensauffälliges Kind geworden, habe Schule geschwänzt und Sachen angestellt, wo ich dann eben dann meinen Vater dann auch wieder überfordert drin hat und mich dann halt züchtigt. Und ich vermute, viele von den älteren Generationen, das kennen ihr auch von ihren Eltern oder Großeltern, dass dann halt jemand die Prügel geht.
Also der Vater auch.
Ja, mein Vater hat dann, wenn ich zum Beispiel Strafaufgaben nicht gemacht habe oder hat dann die Unterschrift müssen von ihm bringen, dann hat es dann so ein Ritual gegeben. Dann hat dann meine Geschwister in ihr Kinderzimmer müssen. Die Mutter ist in die Küche gegangen und er hat den Stuben abgeschlossen. Und dann hat er den Gürtel ausgepackt und dann angefangen, mich zu verprügeln. Und dann muss man sich vorstellen, wenn er so als Bübli dann nachher am Boden ist und er dann dich da mit den Füßen traktiert, mit den Füßen ginken tut und dann sagt, du bist nicht wert, du bist wirklich nur Scheiße, du bist eine Schande für die Familie. Und wenn man das so über sich als Bub ergehen lässt, nimmt man das dann auch auf. Und dann entwickelt sich dann eben auch ein sehr grosser Minderwertigkeitskomplex. Und das mit dem wächst man dann eben so auf.
Das war ja auch der Grund, warum du nachher schon einfach Kampfsport machen.
Ja, unter anderem, ja, mein Vater hat immer gesagt, ich bin so ein dünner Kerl gewesen früher, noch heute habe ich eine gute Figur. Also, aber früher noch hätte ich mich hinter einem Laternenpfahl können verstecken, hat der Vater gemeint. Und dann habe ich eben mit 8 Jahren mit Kampfsport angefangen. Zuerst mit Judo, dann Jiu-Jitsu, dann Aikido. Aikido hat mir dann sehr gut gefallen, das habe ich dann lang gemacht. Da bin ich dann mit 14 hatte ich schon den Brugurt gehabt. Das ist ein Gurt vor dem Meistergrad, den ersten Dan, Schwarzgurt. Und wenn ich das darf gerade so erzählen, es hat dann gerade eine Situation gegeben, wo mein Vater auch wieder verprügelt hat. Und da bin ich so am Boden gelegen. Und der hat dann wieder da seine Tiraden runtergelassen und der hat sich dann immer in die Wut eingesteigert und hat mich immer mehr geboxt am Boden. Und da hat es mir dann aufs Mal ausgeklickt. Und dann habe ich am Boden liegend mir gesagt, so nicht, jetzt. Und dann einen richtig gehasst. Und als er dann gerade mit dem Fuß ausholt und mir will im Püdle niederboxen, habe ich dann die Abwehrbewegung mit dem Fuß gemacht. Und er schlägt dann voll in die Füße, weil ich das auch sehr überraschend gemacht habe. Und ich habe dann mit der Heftigkeit von meiner Abwärtsbewegung und er mit seiner Kraft hat er sich den Fuß gebrochen. Und er ist dann gerade so, hat sich müssen abstützen, hat müssen absitzen, hat einen Schrei gemacht gehabt. Und für mich als 14-Jähriger ist das ein absolutes Erfolgserlebnis gewesen. Weil ich habe, das ist eben sehr fatal, wenn man als Kind mit Gewalt Erfolg hat, tut das einem da richtig das festsetzen. Ich kann mit Gewalt ein Problem lösen. Weil ab dem Zeitpunkt hat der Vater mich nie mehr geschlagen. Und das war ein Erfolgserlebnis gewesen. Und das mit sich dann als kleines Kind umträgen, dann hast du dann immer mehr so Gewaltfantasien gehabt, wenn du Probleme willst lösen, hat das sich immer so weiterentwickelt.
Muss ich nachfragen, muss ich das nehmen? Ist das nicht gut? Ja,
gut. Heißt, der muss mehr schnorren als ich.
Nein. Du hast in deiner Jugendzeit auch Kontakt gehabt mit der Kirche, zum Beispiel, oder mit auch christlichen Leuten, zum Beispiel die Lehrer, der Rudi Hengärtner, der Jung Kaplan aus der katholischen Kirche oder dann der Laberpfarrer, wie du ihn beschrieben hast. Vor Kirche bist du eigentlich ein enttäuscht worden. Wie war dein Gottesbild so in deiner Jugendzeit?
Ja, es war auch etwas komplett anderes gewesen, als was ich zuhause erlebt habe. Und meine Mutter war eine liebe Mutter gewesen, die hat sich viele Sorgen gemacht und sie war auch völlig überfordert gewesen mit dem, dass ich in der Schule eigentlich ein Schulversager gewesen bin. Und hat dann auch viel psychologische Hilfe gesucht. Und wo auch mein Interesse auch geweckt hat, wie ich als Mensch ticken tue, habe das aber als Kind gar nicht begriffen und als Jugendlicher. Und die Kirche ist so etwas gewesen, wie ich mir Idealvorstellungen gemacht habe, wie ein Gott könnte sein, wie ein liebender Gott auf einen sorgen tut. Und das ist so ein unerfüllter Traum als Mensch, als junger Mensch gewesen, wo ich Hoffnung trainiert habe, wo aber immer auch keine Antworten bekommen hast. Also die Antworten sind dann schon einmal durch sehr begeisterte Christen gekommen, die sich dafür eingesetzt haben, die einen unterstützt haben und so weiter. Die Problematik in der katholischen Kirche ist, nicht bestimmt, dass da viele gute Leute gibt, dass auch ein Machtgefüge hat. Und der Kaplan, den du erzählt hast, der Leo Tanner, der ist ein sehr begeisterter und der hat Jugendgottesdienst gemacht, da haben wir eine Kirche gefüllt mit über 300 Leuten. Und da sind sogar Klosterfrauen gekommen und da haben begeistert mitgemacht alle. Und er ist einen sehr lebendigen Geist hat der übergebracht und der hat dann auch aufgefordert, eigentlich das, was man da in einer Kirchengemeinde, in einer evangelischen Kirchengemeinde erlebt, dass man kann Zeugnis geben kann, man geht für einen Altar. Das hat der schon gemacht als Katholik. Und das war eine Begeisterung für viele Menschen. Und Problem war, dass wir den Gottesdienst immer massiv überzogen haben. Also nicht nur ein bisschen. Und bei einer katholischen Kirche, da geht nach 50 Minuten, tack, ist fertig. Und dann kommt der nächste Gottesdienst. Und wir hatten einen Stadtpfarrer, der der Boss war von der Stadt Wil. Und der hat dann eigentlich nach dem Jugendgottesdienst hat er dann den Gottesdienst gemacht, wo Leute sind. Also ich hoffe, dass er nicht böse sind, wenn ich das sage. Ich höre jetzt den Alter schon zwischen denen, zwischen 60 und Skitot. Und ich bin auch schon über 60. Und da sind dann einmal nur ein paar Knöchel, vielleicht 30 Leute in der Kirche gewesen. Und er hat dann reklamiert, dass er dann viel zu spät, fast eine Stunde zu spät, wir haben dann fast 2 Stunden haben wir da Gottesdienst zelebriert gehabt. Und die Leute sind dann begeistert rausgegangen und er hat dann mit Sturmwolken hat dann er seinen Gottesdienst gemacht und hat dann reklamiert. Und dann haben wir da versucht zu zeigen, hey, die jungen Menschen sind eigentlich die Zukunft von der Kirche. Er soll doch froh sein, dass dann die Kirche voll ist und dass viele junge Menschen kommen und das Feuer weitergeht. Und er hat gesagt, nein, ich bin der Chef da und wenn die Kirche ist fertig nach 50 Minuten und wir sollen das gefälligst dran halten. Und dann sind wir zum Bischof gegangen von St. Gallen und der hat dann nachher aber uns verstanden. Aber hat dann müssen aufgrund von der Hierarchie innerhalb von der katholischen Kirche hat er müssen da dem Chef von Wil, von der Stadt Wil, hat er müssen den Rücken stärken, dass er sagt, so geht es lang und wir müssen jetzt dem spuren. Und das ist für mich ein blödes Machtspiel gewesen. Und da so sehr irdisch und sehr, ja, ich habe es primitiv gefunden. Und da haben wir gesagt, okay, that's it, und bin dann aus der katholischen Kirche austreten. Und da hat dann der Pfarrer, der Stadtpfarrer, noch das Gespräch mich bittet drum und dann habe ich ihm gesagt, um was es geht. Und er hat dann so etwas gefasst, ja, ich bin doch sicher in irgendwelche fanatische Sektenklänge gekommen, die dann so halt dagegen opponiert sind, gegen die schöne, gute katholische Kirche. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, es ist nicht die katholische Kirche, es ist er. Er mit seinen Machtspielen. Und das hat er aber irgendwie nicht gesehen. Und weil er hat sich eben als Pfarrer, ist er der da oben und alle müssen auf ihn hören. Und das ist so also der alte Garde gsi, wo dann nicht, noch nicht die psychologischen Zusammenhänge oder pädagogische Zusammenhänge noch nicht so begriffen hat. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann mit dem Glauben dazu mal den abgeschlossen habe.
Du hast nachher, wir können mal das erste Bild vom Waldspaziergang einblenden. Da sehen wir dich. 1995, du siehst davor, sonst...
Also, da bin ich noch jung im Brustbau gewesen.
Die Brust, die jetzt unten ist, war dann oben gewesen.
Ja, ja, das ist der, der jetzt unten ist, ist oben gewesen früher, naja.
Es ist ja eigentlich bei dir gelaufen wie geschmiert, kann man sagen, in deinen jungen Jahren. Du bist Grenadier geworden, Unteroffizier, sehr gut sogar. Du hast deine Frau Evelyn lernen kennen, die hat 5 Kinder zusammen gehabt. Du hast ein selbstständiges Malergeschäft gegründet und du hast sogar 72'000 Franken im Lotto gewonnen. Wie war die Zeit gewesen?
Ja, es war eine Zeit gewesen, also wenn man, da bin ich gerade etwa 35, 34, 35 gewesen und das ist ja ein Alter, wo man der Beste, der Schönste, der Coolste, der Stärkste ist und man kann alles machen auf dieser Welt. Und von daher gesehen, ja, da hat man das Gefühl, man kann Bäume ausreißen und alles, die Welt steht dir zu Füßen. Und dann ist es eben eigentlich nicht mehr so gut gegangen. Und das Problem, wenn man eben aufwächst mit Gewalt, wenn man aufwachsen tut mit einem Minderwertigkeitsproblem, das nimmt man mit ins Erwachsenenalter her. Und du tust alles, um das zu überwinden. Und dann siehst du eben so gut aus, hast eine schöne Uniform als Grenadier, hast einen Haufen Orden und ein paar Winkel noch dazu. Und das ist alles eigentlich Fassade. Weil du hast immer ein Versagenheitsgefühl im Hintergrund. Und solange das Geschäft gut gegangen ist, ist es super gewesen. Da hast du gestrahlt, bist du in der Gemeinde angesehen gewesen, habe sogar Sozialfälle aufgenommen in meiner Baufirma. Also ich habe dann nachher zusätzlich noch Weiterbildungen gemacht und habe mich dann mehr spezialisiert in Bauökologie, Baubiologie. Das ist da zumal in den 90er Jahren gerade aufgekommen. Und wir haben Marktlücken gewesen. Und dann habe ich das so trainiert gestürzt. Und hatte einen tollen Erfolg am Anfang. Und bis ins 1994, und da hat es dann eine Baukrise gegeben, und bis zu dem Punkt an ist alles super gelaufen. Und dann muss ich noch erzählen, wenn man verliebt wird, also das ist noch etwas ziemlich Schönes, und ich hoffe, es bestätigt mir da alle Männer, die verheiratet sind, Frauen tun das sozialisieren. Also wir sind mit der Liebe, man kann da mal Muckis zeigen, aber mit Muckis gewinnt man keine Frau, sondern man muss lieb sein, man muss Kompliment machen, man muss hilfsbereit sein, zuvorkommend sein, und dann bemüht man sich da um die Liebe, und dann so kommt man aneinander an, und dann gewinnt man wieder die Liebe. Und dann, wo dann Kind auf die Welt gekommen sind...
Ich sehe mich schon auf dem nächsten Bild, kannst du eins weiterschalten?
Jawohl, das sind meine fünf Gespenstchen gewesen. Die sind dann einmal gerne zur Nacht zu uns ins Bett gekommen. Kennen die wahrscheinlich auch alle, die Kinder haben. Auf jeden Fall, ich habe meine Kinder geliebt. Wir haben eben auch alles Hausgeburten gemacht. Und das war für mich als Vater ein besonderes Erlebnis gewesen. Unglaublich nah dazu gewesen. Und da hat dann einen ganz speziellen Draht zu den Kindern gegeben. Und dann, wenn ich dann vom Arbeiten heimgekommen bin, da ist dann Papi, 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 und alle Kinder sind dann herzgemackelt gekommen, und jeder hat dann erzählen wollen, wie es in der Kita war, wie im Kinski oder in der Schule, und jeder hat dann wollen erzählen, und dann sind sie da an einem umgeklebt, und dann haben wir dann das Nachtgessen miteinander, und nach dem Nachtessen eben go bädeln, und dann war der schönste Moment einmal, Gute Nachtgeschichte den Kindern erzählen oder Gute Nachtlieder singen. Das habe ich auch gerne gemacht. Das habe ich
geliebt. Hast du auch Räubergeschichten erzählt?
Nein, Tierli-Geschichten. Aber auch, sind auch so eine Art Räubergeschichten. Ja, aber man hat es mit
die von starken Wanja,
gell? Ja, so in etwa, ja, genau. Und auf jeden Fall hat dann nachher, das ist dann, wenn ein Kind bei der Gute Nachtgeschichte dann um einen am Sofa rumklebt und gespannt zuhören tun. Das ist ein Gefühl, wo Wärme und Liebe um dich herum hast, genau da, so hast du das vorgestellt. Und mein Problem war, dass ich dazu mal meine Problematik, auch, dass ich einmal aufbrausen konnte, mein Temperament. Ich habe noch ungarische Wurzeln durch meinen Grossvater drin, und die Ungarer gelten grundsätzlich als sehr temperamentvoll. Und ich habe dann da können überwinden, in der Zeit, wo ich glücklich bin und wo alles gut gelaufen ist. Die Problematik hat dann angefangen, wo dann 1994 die Baukrise gegeben hat. Und die Baukrise hat geheissen, die Banken haben angefangen, Baugeschäfte zu überprüfen, wo weniger grosse Renditen ausgesprochen haben. Und das andere war auch noch, es sind Hypotheken, es sind kritischer vergeben worden. Und so habe ich dann keine Aufträge mehr gehabt. Vor allem über den Winter nicht. Und das ist das Problem, wenn man als Maler oder als im Baugeschäft, dass man irgendwie seine Angestellten muss auch über den Winter muss springen. Und da hatte ich dann auf einmal keinen Auftrag gehabt. Und dann ist es schwierig geworden. Und ich habe dazu mal ein bisschen sehr sorglos mit dem Geld umgegangen. Ich habe immer gesagt, ich muss arbeiten, und dann kommt der Kohle rein. Aber, und habe dann auch gewisse Abneigungen gehabt, die alles mit Buchhalter, mit Banker und so weiter zu tun gehabt. Und das ist auch so ein Merkmal von Menschen, die grosse Minderwertigkeitsproblematik haben. Sie brauchen Findbilder, sie brauchen jemanden, den sie abwerten können. Und das hat sich bei mir dann auch so als Bauchnuschti hat sich das in meinem Kopf eben auch eingefressen. Ja, die sind nichts wert, die meinen, sie sind mehr wert, aber wir sind die Krampf und wir schaffen mit den Händen etwas. Und das ist ja so, wo man sich selber überhöhen tut und andere dort abwerten. Und das ist ein ganz wichtiges Merkmal, dass man eben Menschen, dass ich ein Mensch war, der ein grosses Minderwertigkeitsgefühl hatte und dann versucht hat, das immer mit, ja, ich bin gut, ich bin stark und so weiter, versucht, sich selber aufzuwerten.
Also du hast echt schon viele Schulden gehabt, wo das angefangen hat, durch die dunklen Wolken aufgezogen sind. Und aber auch die Angst vor dem Versagen, die Wut, der Überlebenskampf, und dann irgendwann ist es ja eskaliert, auch mit deiner Frau.
Jawohl, ja. Ja, da hat es dann eben auch so angefangen, weil wir dann müssen anfangen sparen über den Winter und die Rechnungen sind da ins Haus geschneit und hast die Rechnungen nicht können zahlen, dann ist dann Strom ist dort dann fast abgestellt worden oder die Miete hast du nicht können zahlen und dann steht einem das Wasser wirklich am Hals. Und dann habe ich dann auch meiner dazumaligen Frau Vorwürfe gemacht, dass sie auch zu wenig sparen tut. Wir müssen ein bisschen den Gürtel länger schnallen und dann hat man halt immer wieder um das blöde Geld gestritten. Und das ist auch so ein Merkmal. Geld, wie soll ich sagen, es gibt einen Teufel. Und der hat Unterteufel, der hat Fürsten. Und der eine ist der Mammon. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und der hockt einem im Nacken drin. Und alles, was mit Geld zu tun hat, hat mit dem zu tun. Und ich mit meinem Minderwertigkeitsgefühl, solange ich Geld gehabt habe, durch das, was ich da durch das Baugeschäft verdient habe, bin ich gut gewesen. Aber sobald das nicht mehr rum war, dann habe ich ein Problem gehabt mit mir selber. Und die Streiterei mit meiner Frau hat dann ein Ausmaß genommen, wo sie dann nachher dann fremdgegangen ist. Sie hat ein Hobby gehabt, sehr gern tanzt. Und ich, höre ich schwere Bär, ich tanze nicht so gern. Und wir haben dann so gemacht, sie hat immer einen Frauenabend gehabt am Freitagabend und ich habe dann am Freitagabend auf Kind geschaut und das war für mich so weit nicht gut gewesen und in Ordnung gewesen. Aber dort hat sie dann ihre Liebhaber kennengelernt beim Tanzen und hat dann Trost bei diesen Männern gefunden. Und dann bin ich dahinter gekommen und da haben wir am Anfang zuerst noch versucht mit einer Paartherapie, hat aber nicht funktioniert, weil es auch auf sie, ihrer Seite hat sie ein Rucksäckchen mitgenommen von ihrer Familie her. Und dann ist es so gekommen, dass ich dann, als ich vom Arbeiten heimgekommen bin, war dann auf das Mal die Hütte leer gewesen, hat sie alles gezügelt in einer Attika-Wohnung und hat dann einen Brief zurückgelassen, wo drauf gestanden ist, hey, du musst jetzt Alimente zahlen, 6200 Franken im Monat, sonst siehst du das Kind nicht. Und da ist dann bei mir der Laden runter. Und da ist dann der alte Rudi wieder vorgekommen, hoch aggressiv und da habe ich nämlich, ja, dann, an meiner Fantasie habe ich den Joe auch ausgemalt, bin ich, und Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt verwendet habe, vor allem die Jungen, aber ich bin dazu mal so wütend geworden, dass ich gesagt habe, ich mir selber gesagt habe, die Schlampe von Frau, die fremd geht, die bringe ich um. Und da steigert man sich in etwas hinein. Und da habe ich etwas, also das Konfliktmodell von meinem eigenen Vater übernommen, dass ich mich in Sachen nie gesteigert habe, und dann auch eine Rechtfertigung gesucht habe für das, was ich dann machen will. Und ich hatte dann zum guten Glück ein bisschen quäntliche Vernunft gehabt, dank meiner Kinder, weil ich dann mir gesagt habe, okay, wenn ich die Frau umbringe, dann komme ich ins Gefängnis. Mutter ist tot, was passiert mit dem Kind? Die kommt dann in ein Heim. Und das wollte ich dann auch nicht. Also habe ich dann mein Findbild auf die Banken, die mir nicht helfen, weil mit denen habe ich auch das Gespräch gesucht, damit ich einen Zusatzkredit bekomme für den Winter. Und da haben sie mir dann nicht gewährt, sondern haben mir dann auch das ganze Geschäftskonto gekündigt. Und da hätte ich dann auf einen Klapp über 300'000 Franken zurückzahlen müssen, was ich natürlich nicht konnte. Und dann habe ich mein Findbild auf die bösen Banken und gerichtet. Und so habe ich dann angefangen zu planen, okay, ich versuche mir den Kohle so zu holen, wie eine gute militärische Ausbildung. Und ja, dann habe ich dann angefangen, so verschiedene Objekte zu observieren, zu beobachten, wie das gegangen ist. Und dort habe ich dann gesehen, dass die Sicherheitslage, also das Sicherheitsdispositiv von diesen Leuten da natürlich gut ist. Und so bin ich dann auf ländliche Banken und Postämter habe ich mich dann verlagert und dann habe ich dann das angefangen. Beziehungsweise der erste Überfall war dann auf einen Liebhaber von meiner Ex-Frau, der war ein vermögender Geschäftsmann. Und aus ihrer Erzählung heraus habe ich dann gehört, dass der ein Tresor zuhause hat und dann hat es bei mir schon kling-kling gemacht. Und dann bin ich dann eines Nachts bin ich dann vor ihm in seiner Attika-Wohnung, er hat einen eigenen Block gehabt, stehe ich da bei dieser Attika-Wohnung im vierten Stock oben und bin ganz in Schwarz gekleidet gewesen, hatte eine Hube gehabt mit Seeschlitz und habe dann an seiner Tür geläutet und er am Abend um 9 Uhr und er macht dann die Türen auf und dann gehe ich hier und dann bängel ich ihm zuerst eins und dann er will dann mir zurückbängeln Und bei mir ist dann also so gewesen, wenn einer mich klar will, dann kann ich ihn erst recht platt machen. Und ich, der Kampfsportler gewesen bin, da in dem Zeitraum bin, habe ich schon den ersten Tag gehabt. Und dann habe ich gerade platt gemacht, also auf den Boden gelegt, mit einem Haken. Und dann habe ich mich auf ihn draufgeknüllt und habe dann dutzende Mal mit den Füßen auf sein Gesicht eingeschlagen. Und
er das war nicht so professionell gewesen.
Wie?
Das war nicht so professionell gewesen, das war noch Emotionen auch noch rausgeladen.
Also natürlich, das war nur pure Emotion gewesen. Also professionell waren die Schläge schon gewesen. Aber die Emotionen nicht. Und es war schlimm gewesen eigentlich, weil er hat wirklich, sein Gesicht war eine blutige Massenbrei gewesen. Er hat mehrere gebrochene Nasenbeinbrüche gehabt, gebrochene Kiefer und mehrere Zähne draussen gehabt, blutet wie ein Schwein. Und ich habe dann nachher, damit er nicht schreien kann, ein Betonklepper genommen und übers Maul geklebt und habe dann nachher sein Tresor aufgemacht, nachdem ich den Kot herausgefunden habe, den ich von ihm erpresst habe. Und dort sind nicht die riesen Summe drin gewesen, sondern läppische 200 Franken. Und meine Enttäuschung war gross gewesen. Ich habe dann nachher ihn gefesselt und ihn zurückgelassen und bin dann abgegangen. Und man muss dann sich vorstellen, wo dann später noch Gerichtsverhandlung war, hat dann die Notfallärztin, die ihn als Erste versorgt hat, hat dann einen Bericht geschrieben, dass ich als Täter ihm seinen Tod durch Ersticken, durch das eigene Blut in Kauf genommen habe, weil ich ihm ein Kleppband übers Maul geschaut habe. Und aus dem ist dann ein versuchter Totschlag, ist dann nachher ein Anklag ausgesehen.
Das würde mich noch interessieren, es gäbe ja andere Wege, wenn man mit dem Rücken zur Wange ist, zum Beispiel Konkurs anmelden.
Genau.
Das war kein Thema gewesen.
Nein, eben.
Wenn ist du, es echt Wut gewesen?
Das ist reine Wut. Und das ist eben das Unreife, emotionelle Überhand nehmen. Und dazu mal als 34, 35-jähriger Mann hätte ich da müssen eigentlich in den Griff haben inzwischen. Aber aufgrund von dem, dass ich so du mein Vater ein Vorbild gehabt habe, wo du halt dich in der Wut ihr schwätzen tust, dass dann nachher dass ich das gleich gemacht habe. Ich habe mich richtig in die Wut eingesteigert und habe dann das gerechtfertigt, dass ich dann den kann so überfallen kann, beziehungsweise dann kann dann andere Überfälle machen.
Und mit dem Rücken zur Wange so, nach einem Gott hast du dann nie gefragt? Oder?
Das nein, das war völlig ausgeklinkt. Ja. Also, Gott war für mich damals dann in Existenz gewesen, weil die Machtspiele hat mir so ist für mich ein Ablöscher gewesen, dass ich dann nachher Gott eigentlich total verdrängt habe.
Und dann hast du ja gemerkt, dass es funktioniert und dann bist du losgezogen. 7 Banken insgesamt hast du ausgenommen, notabene mit der Dienstwaffe von deinem Bruder, wo der sie geleitet hat und nicht gewusst hat, warum.
Ja, ich war dazu mal noch in einem Unteroffiziersverein gewesen und wir haben immer die Übungen in Kiesgruben dazu mal gemacht und ich habe dann einmal einen Kurs in Kombatschüssen gemacht und dort haben wir so eben so Hindernisparcours und Schussübungen mit Waffen gemacht und dann Oliver, mein Bruder, der hat einmal auch eben die mitgemacht und so haben wir dann habe ihn gefragt und gesagt, hey du, ich mache wieder ein paar Übungen, darf ich deine Knarre haben und er hat dann mir auch seine 6 Euro gegeben.
Und wie geht so ein Banküberfall vor sich?
Wenn die Rücken eine Anleitung, wie man das macht. Also, ich gebe euch ein trauriges Beispiel von dem ersten Banküberfall, den ich dann gemacht habe. Und zwar, ich habe dann in Hittnau, das ist im Zürich Oberland, ein kleines Dorf, und habe dann dort die Banken wie lange observiert, habe dann gewusst gehabt, wie dort die Abläufe sind. Und was ich ja nicht wollte, ist, dass noch Privatkundschaft noch mit dir gezogen wird. Und dann habe ich mir da gesagt, wir werden die Überfälle immer so gerade am 4 Abend machen. Und der Überfall war gerade Anfang November, gewesen, wo es schon ziemlich dunkel war. Und dann habe ich mich im Hintergebäude versteckt gehabt, in den Gebüsch. Und da sehe ich dann aufs Mal, wo die Türen aufgegangen ist, weil es ist eine kombinierte Bank und Post gewesen. Und wo dann die Türen aufgeht, kommt ein Postwagen, der Päckchen bringt und die Mutter, das war eine Frau mit ihren zwei kleinen Kindern. Der Bübel war etwa 3-jährig und das Mädchen etwa 5-jährig. Und die waren in einem Leiterwägelchen und die Mutter hat sie da im Leiterwägelchen rausgezogen. Der hat dann nachher nicht Päckchen, der Böschler hat die Päckchen das Leiterwägelchen getan. Und die Kinder hatten total Blausch und gegigelt und gelacht. Und sind dann wieder reingefahren. Die haben mir zuerst gedacht, oh Scheiße, noch hinten bin. Aber ja, nur ihr, mein Ziel war, ich gehe ja noch rein. Ich will von diesen Menschen ja nichts, ich will nur den Kohle. Und da ist dann eigentlich die Schwelle zu der schweren Kriminalität, dass du jegliche Form von Mitgefühl für andere Menschen abschalten tust. Und da muss ich mir vorstellen, ich bin dann Führer gesprintet, wo dann die Tür langsam zugegangen ist. Das war ja so eine Sicherheitstür, wo man nur mit einem Code hat reingehen konnte. Und erst gerade im letzten Moment konnte ich gerade noch den Finger reinheben. Und dann habe ich gewartet, bis mein Kumpel bei mir ist. Und so habe ich dann gesagt, okay, auf 3 gehen wir rein. Und dann habe ich aufgemacht bei 3 und bin dann reingegangen. Denn man muss sich vorstellen, die einen, die wissen, wie ein Postlager aufgebaut ist, da hat es einen Haufen Fächer. Und ich gehe da rein, hatte zuerst einen Gang gehabt von ein paar Metern und dann steht von mir das 5-jährige Mädchen. Ich packe das Mädchen an den Haaren und halte ihre geladene Waffe an den Schläfen. Und dann schaue ich um, wie die Situation ist. Und dann ist die Mutter vor mir, 3-4 Meter vor mir, ist total erstarrt und schaut mich an, fängt an zu zittern und bittet mich, dass ich das Mädchen loslasse. Bitte, bitte, lassen Sie meine Sandra los. Bitte machen Sie mein Mädchen nichts. Bitte, bitte. Und dann geht sie noch vor mir auf die Knie, zittert am ganzen Körper, ihr laufen Tränen ab, verschmiert den Lidschatten und das Make-up. Und sie zittert und bittet mich eindringlich, dass ich das Mädel loslasse. Ich habe keine Gefühlsregung. Mein Kumpel geht an mir vorbei, geht auf die andere Seite, weil dort hat es auch eine Scheibe, eine Schiebetür gehabt. Und dort ist dann der Vater von dieser Familie auftaucht. Und der hat dann gesehen, wie man seine Familie bedroht. Und hat dann von seiner Seite her, der hat er aufgemacht, so wie ein Kumpel dann zu ihm rein, hat dann dort den Tresor und Geldschubladen erklärt. Und ist dann nach ein paar Minuten ist er dann wieder rausgekommen. Und dann, als ich gesehen habe, dass alles okay ist, habe ich dann das Mädchen losgelassen, wo dann nachher in die Arme von der Mami gesäckelt ist. Und ich bin dann nachher schnell rumgeschaut, alles okay gewesen, und dann sind wir davon gerannt. Wir haben gewusst, wenn ein stiller Alarm ausgelöst wird, dass dann innerhalb von 10 Minuten die Polizei da sein kann. Und dann habe ich mir immer gesagt, in 4 Minuten sind wir draußen, sodass wir spätestens 5 Minuten weg sind von dem Tatort. Und das war ziemlich gut rekognosziert gewesen, also auskundschaftet. Die haben einen Fluchtweg vorbereitet und ein Waldstück, wo wir ein Auto gewechselt haben, Beutegelder gewechselt haben. Und dann haben wir uns dann geteilt und sind dann über verschiedene Routen haben wir uns dann bei meinem Kumpel die Heim getroffen. Und für uns selber ist das super gut gelaufen. Für die Familie ist es eine Katastrophe gewesen. Ja, dann, wenn ich einen Sprung schnell machen darf, wir haben dann nach dem Gefängnis, habe ich mich bei dieser Familie entschuldigen. Ich habe null Ahnung, wie es dieser Familie gegangen ist. Aber das war dann einer der lehrreichsten Gespräche, die ich je in meinem Leben geführt habe. Also ich hatte eine Vorbereitung auch im Knast gehabt. Ich habe eine Therapie gemacht. Da kommen wir dann vielleicht später noch darauf zurück. Aber weil es so kurz abschließen, die Geschichte mit dieser Familie, dass die eine Tour gemacht haben. Und zwar nach der Tat sind natürlich die ganze Familie geschockt gewesen. Das Mädchen, das dort zumal 5-jährig war, hat dann ab dem Zeitpunkt jegliche feste Nahrung verweigert, hat nichts mehr gegessen, sondern nur noch in flüssiger Form oder Breiform. Und das hat sich ausgewirkt bis in ihre Pubertät hinein. Man muss sich vorstellen, sie war 5-jährig, sie hat 10 Jahre lang sich ausgewirkt. Und wo sie dann nachher in der Pubertät hinein war, ist es immer schlimmer geworden. Und wäre fast an dem gestorben, an Magersucht. Und dann hat sie mich in eine psychiatrische Anstalt, wo speziell magersüchtige junge Frauen betreuen und dann wieder aufpäppeln. Und da hat ihr geholfen, hat ihr das Leben gerettet. Und sie hat dann später hat sie dann eine Lehre als KV gemacht. Und mit dem Vater habe ich dann später nach diesen Gesprächen eine Vereinbarung gemacht, dass ich meine Taten bereue. Und ob er könnte mit mir zusammen ins Gefängnis könnte gehen und Gefängnisarbeit könnte machen. Ich bin heute, also ich habe einen Weg gemacht, wenn ich einen kurzen Sprung machen darf. Ich bin heute Sozialarbeiter und dazu mal bin ich dann in Form als Sozialarbeiter, bin dann sind wir dann beide miteinander ins Gefängnis gegangen und haben dann dort ihnen gezeigt, wie Opfer-Täter-Gespräche gehen. Weil man weiss auch aus pädagogischer Forschung heraus, nennt sich auch gerade betreffend kriminelle Fälle restaurative Justiz, dass Opfer-Täter-Gespräch hilft, Täter Empathie zu empfinden für die Opfer. Und das ist auch eine Hemmschwelle, wieder Gewalt anzuwenden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Und der Vater hat sich dann bereit erklärt, der gesagt hat, nur wenn ich einen gewinne, der dann keine Gewalt mehr anwendet, dann habe ich einen gewonnen und darum mache ich das. Und mit dem habe ich wirklich sehr großen Erfolg gehabt, dass er dann sehr authentisch, auch nach über 10, 15 Jahren, hat er so gut können erzählen, was mit den Familien abgegangen ist, wie Probleme gewesen sind dazumal, wie ihm auch Tränen abgelaufen sind, dass das bei den Jungs, bei den schweren Jungs, unglaublich gut übergekommen ist. Und sie haben dann selber den Link über ihre eigenen Opfer können machen und haben sich können trainieren fühlen, wie, was könnte jetzt mein Opfer sagen? Was habe ich meinem Opfer zu tun? Und das war dann auch ein Auslöser gewesen, dass sie mit ihren eigenen Leuten ein Gespräch gesucht haben. Auf jeden Fall, vor drei, vier Jahren ist dann der Paul Steiger dann zu mir gekommen und sagt, hey, mein Mädel hat es geschafft gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, hat sie da mit der Magersucht überwunden? Und dann sagt sie, ja, sie ist da noch dran am Kämpfen. Aber sie hat es ganz erfolgreich, hat sie eine Prüfung geschafft. Und dann habe ich gesagt, ja, was für eine Prüfung? Und dann sagt er, sie hat jetzt erfolgreich Polizeiprüfung geschafft bei der Kantonspolizei Zürich und ist Hundeführerin und die hat einen riesen Schäfer neben sich und jetzt buchtet sie so Typen wie dich ein.
Wir können schnell zwei Bilder weiter, dann sehen wir so das Gespräch mit dem Herr Steiger, das du dann geführt hast nach deiner Gefangenschaft. Du hast ja die Überfälle mit deinen Kumpels gemacht, hast gesagt, dass sie ja deine Malerangestellten waren. Also als Chef so Angestellte muss man sich, ja, kann man sich nur träumen, wo so Feuer und Flamme sind mit dem Chef, dass sie einfach, wenn er sagt, komm, wir malen nicht mehr, gehen auf die Banken los, sagen die mal, das passt für uns, wir kommen mit. Dummerweise hat ja dann einer von denen, anstatt sich an den Plan gehalten und das Zeug versteckt, hat er alles hinter den Kofferraum gehabt, also die Maske, das Geld, das er gebeutet hat und ist so auf Winterthur ausgegangen. Hat rumgepöbelt und die Polizei hat bei einem Routine-Eingriff in seinem Kofferraum alles gefunden und das ist auch der, der auch verpetzt hat. Und jetzt wären wir dort, wo wir am Anfang waren, bei deiner Verhaftung und der ist dann weitergegangen. Du bist ja anderthalb Jahre in Untersuchungshaft gewesen und vom einen Drecksloch ins andere gesteckt worden und hast echt die harte Welt vom Knast Vollgas mitbekommen, von Anfang an auch die Einsamkeit, Scham, Verachtung, die Beamtenwillkür in den einzelnen Königreich-Gefängnissen, die dort geherrscht haben. Wie durch ein Wunder hast du echt die 9 Jahre Strafvollzug nicht müssen im Hochsicherheitsgefängnis Börschwies in Regensdorf abhocken, sondern hast auf Sachseried in Offenvollzug können. Wie war die Start ins Knastleben gewesen?
Also, man muss sagen, da hat es ein paar gute Menschen gehabt im Hintergrund. Also ich habe zum einen, man muss auch sagen, die ganze Geschichte mit dem Strafvollzug und mit Justiz, da hat einen Vorteil in der Schweiz, dass wirklich jeder sollte gleich behandelt werden, also jede gleiche Chance bekommen. Und Straftäter haben gute Möglichkeiten. Und ich habe den Polizist, der die Einvernahme gemacht hat, wo dann das abgeschlossen war, hat er gesagt, so jetzt können Sie sich einen Anwalt auswählen. Und ich habe gesagt, ich kenne niemanden, ich wüsste jetzt nicht wer. Und ob er eine Empfehlung kann geben. Und dann war der so ehrlich gewesen und hat mir einen der besten Anwälte empfohlen. Und das ist der dazumalige National- und später Ständerat Paul Rechsteiner gewesen. Und das war wirklich ein hervorragender Anwalt gewesen. Und dem habe ich es zu verdanken, dass er dann mich wirklich sehr gut verteidigt hat. Er hat dann auch eine Empfehlung gegeben, beziehungsweise hat dann einen Antrag gestellt, dass ich eben in einen offenen Strafvollzug komme. Der Staatsanwalt hat mich eigentlich, wie du gesagt hast, in ein Hochsicherheitsgefängnis einstecken, weil ich wirklich, ich bin sehr brutal vorgegangen bei meinen Raubüberfällen. Und er hat dann aber gemeint, schauen Sie, das ist ein Erstlingstäter, der hat das erste Mal in seinem Leben, wo heftige Schicksalsschläge erlitten hat, psychische Ausnahmesituation war, hat er die schweren Straftaten gemacht. Aber mit 35 kann man hoffen, dass er in einem offenen Knast besser resozialisiert wird als in einem geschlossenen. Und so war es dann. Es hat dann wirklich Leute gehabt, die dann mit mir das Gespräch gesucht haben, wie zum Beispiel der oberste Chef vom Gefängnisstrafvollzug im Kanton St. Gallen. Der hat sich dann die Mühe gemacht, extra zu mir in die Zelle zu kommen und hat dann gesagt, sie wollen hier in einen offenen Vollzug, jetzt müssen sie mir das erklären, wieso und warum. Und ich habe dann gesagt, schauen Sie, wenn meine Kinder mich besuchen kommen, will ich nicht, dass meine Kinder traumatisiert werden durch die Gefängnismauern, durch die Stacheldrähte und Gitter, sondern dass sie das Gefühl haben, der Papi ist in einem guten Ort und ist da in einem relativ offenen Rahmen und nicht hinter einem Sicherheitsglas und so Sachen. Weil eben während der Untersuchungshaft hast du immer die blöde Scheibe dazwischen. Da kannst du nicht einmal ein Kind in die Arme nehmen, nichts. Und das wollte ich nicht. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen Sie mir aber ein Versprechen machen. Sie werden als sehr gefährlicher Mann eingestuft. Und wenn Sie abhauen aus dem offenen Knast, wo Sie jeden Tag gehen können, dann noch eine, muss ich meinen Kopf anheben. Und Sie müssen mir versprechen, dass Sie keinen Scheiß machen und nicht abhauen. Und dann habe ich ihm das versprochen. Und für mich war das der Moment gewesen, wo er mir die Hand entgegengeschreckt hat und gesagt hat, ich will die Hand auf da, dass sie da versprechen tun. Und das ist wie bei euch, wir sind da in einem Bauerndörfli. Wenn da sich Bauern die Hände geben, meinen sie so, wie eine Unterschrift gibt. Und dass dann, hey, man gibt einen Handschlag und das steht so. Und das ist für mich Gold wert gewesen. Also der Mann, der Joe Kehl hat er geheißen, der hat mir, Schwerverbrecher, hat der mir die Hand angeboten und mir ein Versprechen wollen haben. Und das Versprechen wollte ich halten. Und ich habe dann auch wirklich keinen Scheissdreck gemacht. Und bin auch immer pünktlich von meinen Ausgängen oder Urlauben, die ich dann später bekommen habe, zurückgekommen. Weil für mich war das ein Mensch, der mich nicht als Verbrecher gesehen hat, sondern als Mensch. Und ich nehme den jetzt voll und der macht das Versprechen und ich glaube dem Versprechen. Und das habe ich dann für mich ist das endlich einmal ein Mensch, der nicht in mir den Verbrecher sieht, sondern der will, dass ich das Ziel erreiche. Und ich bin ehemalig Grenadier und ich habe gesagt, okay, dorthin ist das Ziel, aber das geht noch lang, aber ich will das Ziel erreichen. Und der Mensch hat mir dann geholfen, das Ziel zu erreichen.
Und dort so in diesen Dreckslöchern, ehrlich, zungst im Keller, dort hast du auch nie nach Gott gefragt?
Nein, auch nicht. Will ich ganz kurz einen Moment, wenn ich darf, sagen, dass er merkt, dass der Schweizer Strafvollzug, wo viele Zeitungen erzählen dann einmal, oder es gibt Leute, die sagen, hey, die heutigen Gefängnisse, das sind ja alles wie Hotels und die blöden Sicher von Verbrechern, die werden dort noch aufpäppeln und weiss Gott was. Ich will euch aufzeigen, wie das geht. Ich meine, wenn man untersuchungshaft ist, da kommt man eigentlich so in sogenannte Durchgangszellen rein, wo hunderte Leute einmal durchgehen und die sind dann verkabelt. Da hat es also kein schönes Event, sondern da sind alle Events vollgekabelt. Das hat nur Typen, die mit dem Türzeug ihren Namen in die Decke einbrennen. Aber das Schlimmste war die Militärwohledecke. Die hat nach Pissen gestunken und nach Kotzen, hat Brandlöcher von Zigaretten drin gehabt. Also es ist ziemlich grusig. Und die erste Nacht, die ich dort verbracht habe, die war heftig gewesen. Ich war da in dieser Zelle gewesen, am Abend bin ich da eingesperrt worden, um 5 Uhr am Abend. Und um 9 Uhr am Abend ist in der Nachbarzelle eine eingesteckt worden. Und ich will euch kurz erklären, das war ein schwer Süchtiger gewesen. Der hat eigentlich seinen Schuss Heroin gebraucht und um den Schuss Heroin zu zahlen, hat er auf der Gasse Cannabis verkauft, also Haschisch. Und damit er sich so das Geld zusammenrappeln kann, damit er den Heroin überkommt. Und jetzt dummerweise hat er das gerade einem Drogenfahnder verarbeitet, der Haschisch, und dann hat er gerade die Handschellenklick gemacht und so ist er neben mir gekommen. Und die Leute, die auf schwere Drogen sind, eben wie zum Beispiel Heroin, wenn die eine Weile lang kein Heroin überkommen, das, ihre Sucht, die müssen sie in der Regel etwa ein- bis zweimal im Tag müssen sie das Heroin hier spritzen. Und wenn sie das nicht haben, kommen sie in kalten Entzug, heisst das. Und man muss sich dann das vorstellen, der kalte Entzug, der ist sehr, sehr schmerzhaft. Er hat mir das in einem späteren Zeitpunkt hat er mir dann erklärt, wie ihm ist es so, dass da ein Gefühl ist, als würden 1000 heisse Nadeln von innen her, vom Körper gegen die Haut stechen. Also es ist unglaublich schmerzhaft. Also der Schmerz, die Haut brennt nach stechendem heissen Ding. Und dann hat er geschrauen die ganze Zeit. Der ist am 9. Uhr am Abend ist er neben mir in die Zelle eingebracht worden. Und ja, der hat dann angefangen zu toben. Und weil das auch kurz vorher hoffen, dass er nicht verschreckt. Aber der hat dann so getan. Ich will raus! Bis um 3 Uhr morgens. 6 Stunden lang hat der so geschrauen und tobt und hat die Türe geklopft und gemacht und tun. Und ich habe mir zuerst gedacht, Heiland, zack, was ist denn da los? Spinnt der? Und da war dann nicht nur alles gewesen. Dann haben dann rundum, so gegen Mitternacht, haben die anderen auch wollen pennen. Und dann haben sie alle zusammengehört, hebt die Schnauze, du Arschloch, reiss den Teier ab, sag schon, wenn wir dich sehen. Und alles durcheinander gerufen.
Das war die erste Nacht.
Und dann sitzt du da auf dem Bett bis um 3 Uhr morgens, bist wach, hörst den anderen da oben und dann denkst du, wo bin ich da gelandet? Das ist ja ihr Haus. Das ist Knast. Knastalltag. Ich sage es euch, also es ist kein Hotel, es ist Knastalltag. Und wir haben Albot und jetzt je länger, mehr, also die letzten 20 Jahre hat man festgestellt, dass immer mehr Inhaftierte sehr grosse psychische Probleme haben. Und es hat immer mehr so Leute, die dann schnell einmal austicken.
Du hast ja noch zuhalten werden und eine Prostituierte heiraten im Gefängnis innen. Und vor dem hätte ja zum Glück der Pfarrer Georg Schmucki können abhalten, der ja auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat im Leben.
Jawohl,
und die auch für eine Therapie hat können gewinnen mit wiederum einer sehr starken Frau. Wie ist das gegangen mit dieser Therapie?
Also, ich würde ganz kurz auch die Szene mit der Zuhälter erzählen. Also, der Anfang mit dem Pfarrer Georg Schmucki. Ich will euch etwas mitgeben. Wir sind hier in einer evangelikalen Kirche. Und ich habe sehr viel erlebt, auch weil ich jetzt seit dem Knast her, dank Georg Schmucki, dem Pfarrer, Gefängnispfarrer, wieder zum Glauben gefunden habe, machen viele den Fehler vom Missionieren. Wenn man Knastbrüder versucht zu missionieren, kommt man oftmals Ablehnung über, weil, eben wie ich dazu mal gewesen bin, lehnt man alles, was mit Gott und Glauben, Christen sein und so weiter, lehnt man ab, weil man eigentlich ganzen Haufen Lebensenttäuschungen erlebt hat, auch in Bezug zum Glauben. Und dann lehnt man das ab. Und der Türöffner für ihn war etwas gewesen, und zwar 4 Wörter. Er ist hier gekommen, hat sich vorgestellt, ich bin der Gefängnispfarrer Georg Schmucki. Wie geht es dir? Und das sind die 4 Wörter, wo eigentlich gezeigt haben, ich interessiere mich für dich als Mensch. Ich will wissen, wie es dir geht. Und mir ist es scheiße gegangen. Mir ist es beschissen gegangen. Man hat an Suizid gedacht. Man war ein Versager gewesen. Was will ich in dem Leben noch erreichen? Ich bin ein Versager als Vater, ich bin ein Versager als Partner, ich bin ein Versager als Sohn gewesen. Ich bin ein Versager als Unternehmer gewesen. Was will ich in dieser Scheißwelt noch anbringen? Am besten einen Strick um den Hals. Das sind dann so Gedanken, wo die meisten Inhaftierten auch durch den Kopf gehen. Weil wir haben auch relativ viele Leute, die sich erhängen im Gefängnis, weil sie nicht mehr weiter wissen. Und der Pfarrer Georg Schmucki, der hat eigentlich das gemacht, was Jesus gesagt hat. Kümmert euch um Land. Tönt euch gegenseitig helfen. Er hat einmal zu seinen Jünger gesagt habe, ihr habt mich im Gefängnis besucht, ihr habt mich angekleidet, ihr habt mir das Dach über den Kopf gegeben. Und dann sagen sie, nein, haben wir nicht gemacht. Und dann hat er gesagt, das, was ihr an meinem Geringsten getan habt, habt ihr mir angetan. Und das ist da, was der Pfarrer Georg Schmucki eigentlich gemacht hat. Ich habe dann später gefragt, warum kümmerst du dich um uns Knackis? Weil viele Knackis, wenn sie kaum das Maul auftun, die lügen einen total an. Warum machst du das? Und dann sagt er, das ist ein Auftrag, den wir von Jesus haben. Das ist der Auftrag, den ich mache und ich glaube an dich. Und dann ist das ein ganz wichtiges Wort, ich glaube an dich. Und hey, ich war ein Schwerverbrecher, ich war ein Monster. Hey, ein kleines Mädchen habe ich bedroht. Geht es noch nicht? Und er glaubt an mich. Der Jesus glaubt an mich. Er sagt, der Jesus glaubt an dich. Ich will jetzt auch an dich glauben. Und das ist für mich so unglaublich. Und auch der Türöffner, wie geht es dir? Es ist um mich als Mensch gegangen. Später hat dann Joe über den Glauben erzählt, ein Beispiel, einer der ermahnenden Worte hat gesagt, weißt, ganz eine wichtige Regel, die funktioniert heute, ist, was du sagst, wirst ernten. Und du hast Gewalt gesagt, und jetzt hast du Staatsgewalt geerntet und bist jetzt im Gefängnis. Und ich gebe dir jetzt den Auftrag, mach etwas Gutes. Versuch wieder Gutes zu tun, und du kannst Gott nicht berechnen. Aber in irgendeiner Form kommt es dir wieder ein Gutes zurück. Und ihr denkt, okay, der ist Pfarrer, der muss so reden. Okay, viel später, Jahre später, komme ich dann drauf, was er gemeint hat. Er hat mir dann auch nochmal einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Es gibt dann nur ein gottgewolltes Zufallen. Und du als Mensch, du entscheidest, ob du mit diesen Zufällen umgehst oder ablehnst. Die Freiheit hast du als Mensch. Du kannst dich immer entscheiden. Und der Herrgott lässt uns immer alle Freiheiten. Aber du entscheidest dich. Du kannst dich für den Glauben entscheiden oder eben nicht. Und du stehst immer wieder im Leben vor Wegzweigern, wo du dich entscheiden musst, welchen Weg will ich gehen. Und er hat dann das auch in Form von Menschen gesagt. Dir werden Menschen begegnen, wo du kannst entscheiden, will ich jetzt mit dem Mensch weitergehen oder nicht. Und so sind mir die Zuhälter gekommen. Die haben dann gerade, die haben dann erfahren, wer der Rudi, der ist Bankräuber, der kennt sich mit Waffen aus, der hat einen Typ fast umgebracht, wegen versuchten Totschlag. Hey, der passt genau zu uns, haben sie sich gesagt. Und dann haben sie mich gewunken zum Mittagessen und haben gesagt, hey, wir können dir einen Vorschlag machen. Um vielleicht denjenigen zu sagen, was Zuhälter sind. Zuhälter sind sehr schlimme Männer, die andere Frauen zwingen zum Sex mit anderen Männern, und sie kassieren das Geld. Und jetzt die sind Drachen, weil sie an schweren Körperverletzungen, Vergewaltigung von Frauen, sind die eben im Gefängnis gewesen. Und sie haben dann gesagt, sie wollen mit mir einen super Zuhälter machen. Und da haben sie gesagt, drei Bedingungen musst du erfüllen. Das eine ist, wenn Frauen mit Frauen zu tun hast, musst du immer zeigen, wo es lang geht. Du bist der Mann. Und der Mann muss führen. Und wenn Frauen nicht spuren, dann musst du sie abschlagen. Und wenn es halt muss, sie auch vergewaltigen. Das zweite Gesetz ist, du musst eine heiraten. Und dann haben sie mir ein paar schöne Bilder von total hübschen Frauen aufgeteilt. Die kommen alle aus Polen, haben sie mir gesagt. Jung, hübsch, blond, vollbusig, alles, was du dir als Mann träumst. Eine muss heiraten, dann hat sie Aufenthaltsbewilligung hier in der Schweiz und dann muss sie anschaffen auf Zürich an der Rangstrasse. Okay, und dann hat sie gesagt, der dritte Punkt ist Liebe. Sobald Frauen von Liebe erzählen, das ist das Schlimmste, das ist alles Illusion. Frauen erzählen von der Liebe und dann wickeln sie uns um den kleinen Finger und dann machst du alles, was die Frauen wollen. Und dann bist du total abhängig von denen. Und dann bist du der Hampelmann. Dann kannst du nicht mehr der Mann sein, der sagt, wo es lang geht. Also Liebe ist eine Illusion, glaub's nicht. Okay, habe ich mir überlegt, okay, meine Ex-Frau, ja, stimmt eigentlich. Während der ich in der ersten Zeit vom Gefängnis drin war, hat meine Ex-Frau eine teure Büschmaschine auf meine Rechnung gekauft, Schierspüler und Tömmler, sogar noch ein Auto und alles auf meine Rechnung. Mein Schuldenkonto ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und ich konnte nichts machen im Gefängnis. Und dann haben wir gedacht, ja, der Zuhälter hat recht. Der hat recht. Meine Ex-Frau nimmt mich aus wie eine Weihnachtsgans. Und dann habe ich gesagt, okay, ich tue mich noch nicht entscheiden, ich nehme das Viertel mit. Habe ich dann mitgenommen in die Zelle. Und wo dann nachher der Pfarrer Georg Schmucki gekommen ist, dann sage ich ihm so aus Spass raus, hey, Georg, du kannst eine Hochzeit organisieren. Ich heirate eine. Und er, ja, wie ist denn da gegangen? Wie hast du dich kennengelernt? Und dann haben das Viertel gezeigt. Dann habe ich gesagt, Georg, sieht gut aus. Und dann sagt, komm, jetzt muss man sagen, wie das gekommen ist. Und dann haben wir gesagt, eben der Chef-Zuhälter, der Ivo, hat mir da ein super Angebot gemacht. Ich habe da eine heiraten und dann während der Knastzeit kann ich mich sogar noch mal von meinen Schulden sanieren, weil die Frau muss ja für mich anschaffen. Und ja, Liebe gibt es ja nicht. Dann sagt er, oh Gott. Dann hat er schon die Bibel in der Hand gehabt und dann hat er gesagt, weißt, ich könnte jetzt hunderte Stellen in der Bibel aufzeigen, wo es ums Thema Liebe geht. Aber ich mache es jetzt nicht. Dann hat das auch nicht gelegt. Und jetzt dürfte ich euch da bitten, dass ihr da die Kinderbilder könnt aufzeigen könnt. Und dann sagt er, weisst du, ich kenne den Ivo. Ich kenne den. Und zwar, er ist ein Zuhälter. Wenn ich in dem Sinne in die Zelle komme, dann hat er einen Haufen nackte Frauen aufgehängt an seinen Wänden. Vom Penthouse, Playboy und so weiter. Und jetzt tue ich deine Zellen anschauen. Ich sehe da keine einzige nackte Frau. Aber ich sehe so Bilder von deinen Kindern, Zeichnungen von deinen Kindern und Gemälde von deinen Kindern, Briefe von deinen Kindern. Das sehe ich. Und jetzt musst du mir aber sagen, was verbindet dich mit deinen Kindern? Was ist das für ein Gefühl? Hä? Sag mir das. Und das ist ein bisschen laut geworden. Das ist die Liebe zu meinen Kindern. Dann nachher habe ich mich entschieden, okay, gut, habe das Viertel der Zuhälter wieder zurückgebracht und gesagt, ja, mache ich jetzt nicht. Meinen Kindern zu lieb mache ich das nicht. Und was dann der Pfarrer Georg Schmucki dann zu mir noch gesagt hat, hey, Rudi, ich bin Seelsorger mit Leib und Seele. Ich sorge mich wirklich um deine Seele. Aber ich bin überfordert in einem, und zwar mit deiner Wut, mit deinen Aggressionen. Weil es hat dann später eine Schlägerei gegeben mit den Zuhältern, weil sie haben sich verraten gefühlt. Und da sind sie dritte hoch auf mich los und die haben ich dann alle platt gemacht. Und die haben dann nachher, das hat dann mir einen ziemlich gut, also für mich einen guten Ruf im Knast gegeben. Da hat es geheißen, oh, der drei Zuhälter, das sind ja nicht so Bubis gewesen, das sind auch kräftige Kerle gewesen. Und habe ich einen guten Ruf gehabt, aber der Pfarrer sagt zu mir, Rudi, ich habe gehört, du hast drei Zuhälter verschlagen. Du musst etwas machen, dass du deine Aggression in den Griff bekommst. Geh in Therapie, du brauchst eine Therapie. Ich kann das nicht machen. Er hat gesagt, ich und Therapie geht es noch. Seele klemmt noch. Das schaffe ich schon irgendwie selber. Und er hat gesagt, geh, ich bitte dich, geh. Und da gehe ich zuerst zu dem Gefängnispsychiater und der sagt mir, okay, ja gut, ich hätte da jemand, ich muss dann nachher zu einer Psychologin. Und dann denkt er, scheiße, wieder eine Frau, der Gott. Und der Herrgott, wenn ich sage Gott, der Herrgott weiß genau, wen das er Menschen zuschickt. Und es gibt ja keine Zufälle, sondern es fällt einem zu. Und ausgerechnet eine Frau schickt er mir. Also dann gehe ich zu der Frau Moser. Die gute Frau Moser, das war eine taffe Psychologin. Mit ihr haben wir die ersten Stunden Gespräche, da tut man eigentlich Familiengeschichte aufarbeiten und dann auch Persönlichkeit. Und dann irgendwann geht es dann darum, die Taten, die schwer kriminellen Taten aufzuarbeiten. Da, wo ich Gewalt ausgeübt habe. Und sie hat auch Unterlagen gehabt vom Gericht, hat gewusst gehabt, um was das geht. Und der Rudi ist einfach wie viele andere Verbrecher, ist ein stures Ich gewesen, sondern da hat man immer einen Haufen Ausreden. Und das ist also die Problematik bei praktisch allen Kriminellen, die ausweichen, die tun verharmlosen, die tun die Schuld oft den anderen zuschieben, wie ein Kindergärtchen. Ja, der andere ist schuld. Oder man tut, sagt dann auch, ja, die haben halt Pech gehabt, die sind am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort gewesen und that's it und verharmlost man und tut einfach die Schuld von sich wegdrängen. Denn irgendwann hat die gute Frau Moser gesagt, Herr Sauber, jetzt müssen Sie langsam die Hosen abziehen. Sie müssen zu dem stehen, was Sie machen.
Also, du bist dann noch keine Reue gehabt, oder Schuld?
Schon ein bisschen, aber das ist sehr oberflächlich gewesen. Und wenn man eben so eine Gewalttherapie eigentlich macht, dann muss man wirklich, da geht man, also wie ich vorhin gesagt habe, man muss die Hosen runterlassen. Und ich habe dann einfach, ich habe mich nicht auf das einlassen. Und dann sagt Frau Moser zu mir, Sie, Herr Sabo, ich beweise Ihnen, Sie sind dazu mal eine feige Sau gewesen. Hä? Bin ich da angekommen? Was ist das für eine Scheiß-Therapie? Hä? Ich könnte sie wie einen Frosch packen und an der Band knallen. Geht es eine Art noch? Hohe Provokationen. Den Scheiß mache ich nicht mit. Und sie ist noch die Hälfte von dir gewesen, weißt du? Also eine zartfalte Frau. Also nicht mehr. Und dann ihr gewusst, und dann habe ich gesagt, ich könnte sie eben als Frosch packen und an die Band knallen. Und dann schaut sie mich von unten an und sagt, so, wenn Sie so weitermachen, mit Gewalt Ihres Problem lösen. Hä? Und ihr gewusst, ich bin da gestanden und hätte ihr wirklich eins klopfen können. Sie wäre vom Stuhl gehalten und ich im Bunker. Ich drehe mich um, laufe richtig auswärts und sage zu ihr, sie schlampe mit ihnen, weil ich nichts zu tun habe. Und bevor ich die Tür zuknall, ruft sie mir nachher. Und den Vorlaufen tun sie auch noch. Und sie hat einen grässlichen Zürich Dialekt. Ich hoffe, wir haben keine Zürcher. Sie war eine ganz liebe Frau. Ich gehe dann raus und dann kommt der Pfarrer Georg Schmucke und fragt mich, so wie es läuft mit der Therapie. Und dann sage ich, du, die Schnepfe, die provoziert, das ist ein total scheiß Provozier. Er sagt zu mir, feige Sau, ich Grenadier, Bauchef und so weiter. Nein, das geht doch nicht. Und dann sagt er, du bist ein harter Hund, dich muss man ein bisschen grob anpacken, dich muss man an den Eier packen. Und er hat gesagt, geht's eine Art noch. Und dann hat er mich bearbeitet und gesagt, weißt du, Frau Moser kenne ich schon über 10 Jahre. Und das ist eine gute Therapeutin. Geh zu ihr. Er hat mich, immer am Freitag hatte ich die Therapie gehabt. Er hat mich sozusagen vor die Therapietür müssen anschieben. Und dann stehe ich vor dieser Tür und denke mir, oh Scheiße, was mache ich jetzt bloß? Und dann quäkt sie in ihrem Zürich-Dialekt raus durch die geschlossene Tür. Kommen Sie rein, Herr Sauber, ich warte auf Sie. Dann gehe ich dann rein, schaue den schönen Boden an. Ja, okay, und an der Wand hat es auch noch ein paar interessante Bilder. Und draußen ist auch noch schönes Wetter. Und ich sage, ich will eine Entschuldigung von Ihnen. Und ich sage, ja, geht's eine Art noch? Sie entschuldigen sich mit mir, Sie haben eine feige Sau zu mir gesagt. Geht's eine Art noch? Und dann haben wir miteinander gestritten, 20 Minuten. Ich habe verloren. Ich habe dann nachher, sagt sie zu mir, 3 Sachen will ich Ihnen beibringen. Das erste ist, wenn Sie mir noch einmal mich bedrohen tun, in irgendeiner Form gehe ich schnurstracks zur Direktion und Sie kommen in ein One-Way-Ticket, überkommen Sie in ein Hochsicherheitsgefängnis. Nie mehr. Das zweite ist, Sie haben Schlampe zu mir gesagt. Geht es Ihnen in Ordnung? Sie haben mich als Frau beleidigt. Ich will nie mehr, dass Sie das Wort verwenden tun, außer da. Aber nie mehr zu einer Frau sagen. Weil das ist eine Erniedrigung. Das geht jetzt einfach nicht. Ich bin verheiratet mit einem evangelischen Pfarrer. Und ich bin immer kleiner geworden. Dann habe ich gedacht, okay, oh Scheiße, bin ich wirklich ein Fettnäpfchen getrampelt. Und dann hat sie gefragt mit der dritten Frage, was wollen wir mit der Therapie erreichen? Was wollen wir erreichen mit dieser Therapie, wenn Sie zu mir kommen? Sie geben mir jetzt einen Auftrag. Ja, und dann habe ich so rausgestackelt und gesagt, ja, ich will meine Aggression in den Griff bekommen. Er hat gesagt, genau. Und ich helfe ihnen dazu, aber sie müssen genau das machen, was ich dann ihnen sage, was wir miteinander reden tun. Und sie bekommen Aufgaben über und sie müssen mit ihnen Aufgaben arbeiten, damit sie lernen, ihre Emotionen in den Griff bekommen. Ich bin dann nachher 4 Jahre freiwillig zu der Frau Moser gegangen. Ich bin heute noch mit ihr befreundet, sie ist eine liebe Frau. Und sie war eigentlich diejenige, die mir beigebracht hat, dass ich lerne, mit meiner Wut, mit meinen Aggressionen umzugehen und auf eine gute Art kanalisieren kann. Weil Aggression und Wut, das gibt es. Das hat jeder Mensch. Aber man muss mit dem können umgehen. Und das habe ich dazu mal eben nicht können. Und sie hat mir gezeigt, wenn ich das in den Griff bekomme. Und diese gute Frau hat mir eigentlich das Grundwerkzeug gegeben, dass ich dann später eben als Sozialarbeiter eine Ausbildung gemacht habe und hauptsächlich mit Jungs arbeiten, die aus dem Gefängnis kommen, wo ich ihnen das beibringe, was mir die Frau Moser beigebracht hat.
Merci vielmals. Du hast ja nachher auch wieder recht zurück zu Gott gefunden, zurück zu Jesus gefunden und du hast gesagt, ich habe mich zwar entschieden für Jesus, aber gleich ist es noch ein Zeitchen gegangen, bis dann wirklich etwas passiert ist, wo du wirklich echt gemerkt hast, dass Jesus auch für deine Schuld, auch für deine, für den ganzen Mist, den du gebaut hast, wirklich gestorben ist. Wie war das gewesen?
Jawohl, ja. Dürfte ich da ein bisschen etwas ausholen?
Du musst fragen, ob sie noch zuhören
mögen. Ah, ja. Macht es euch etwas aus, wenn es ein bisschen länger geht. Ich will euch ein Beispiel überbringen, was mir eigentlich Gott schlussendlich näher gebracht hat. Und zwar, wenn ihr das Bild könnt drauf tun, wo ich wieder mit den Händen an der Gitterstäbe bin. Ich habe dann angefangen im Gefängnis zu malen. Und das ist eine von den Bildern, die ich gemalt habe, ziemlich am Anfang, als ich in Untersuchungshaft war, wo Kinder vor dem Gefängnis stehen und fragen mich, Papi, wann kommst du heim? Und ich wusste, ich komme für lange Zeit nicht heim. Und das Bild habe ich unter Tränen gemalt. Und der Pfarrer Georg Schmucki hat das Bild gesehen und gesagt, weißt du was, aus dem machen wir einen Spendenaufruf. Und zwar in dem Gefängnis, wo ich war, haben die immer Anfang Dezember quasi eine Weihnachtsaktion gemacht, ein Spendenaufruf für Familien, die in finanzielle Not gekommen sind. Damit wir die Familien, die jetzt ihre Väter im Gefängnis sind, dass wir da ihnen die erste Zeit hat können überbrücken. Das Bild ist tatsächlich durch die Kommission gewählt worden, ist dann verschickt worden an Hunderttausende von Haushalten und hat dann auch sehr viel Geld hier gebracht. Also das hat man dann mehrere 100'000 Franken hat man dann nachher auch viele Familien können unterstützen, die in einer Not drin gewesen sind. Das Bild hat dann auch ein Mann bekommen, der im Fürstentum Liechtenstein gelebt hat, ein vermögender Geschäftsmann. Dem hat das Bild unglaublich gefallen und er hat ein besonderes Hobby gehabt. Er hat in Altgriechisch hat er Gedicht gemacht zu Bildern, zu Fotos, Gemälde oder Grafiken und hat dann nachher mit seinen Gedichten und mit diesen Bildern hat er eine Vernissage in Vaduz gemacht. Und dann hat er mir Kontakt aufgenommen, gefragt, ob ich das Bild verkaufen könnte. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht, weil da ist etwas mit meinen Kindern. Da kann ich nicht hergehen. Und dann hat er gefragt, ob er es verlehnen kann für ein paar Monate. Und dann würde er es mir wieder zurückschicken. Und dann habe ich ihm gesagt, sie wissen, mit wem das sie es tun haben, wenn sie nicht zurückgeschickt haben. Er hat mir es wirklich zurückgeschickt. Dann nachher hat sich auch etwas ergeben, und zwar 1999, im Juni 1999, hat es Umweltkatastrophen gegeben. Vor allem in der Ostschweiz hat der Bodensee übertroffen, der Rhein ist übertroffen. Und da hat dann die Stadt Rorschach ist unter Wasser gewesen, also viele Städte rund um den Bodensee. Und der Katastrophenschutzchef von Kanton St. Gallen hat dann einen Aufruf gemacht, man braucht freiwillige Helfer, weil die Feuerwehr und Zivilschutz sind völlig erschöpft. Den ganzen Monat hat es geregnet gehabt. Und da habe ich das gesehen und dann habe ich gedacht, hey, wir Knackis könnten auch Sandsäcke abfüllen und Sandsäcke biegen. Und dann bin ich zum Direktor gegangen. Der Direktor hat dann gesagt, okay, ja, schaue ich da, weil ich kann da nicht uns allein quasi dort runterlassen, sondern da müssen ein paar Angestellte mitgehen, damit wir nicht abhauen. Und es ist so gewesen, wir haben dann gut 30 Leute, sind wir dann gewesen, wo wir auf Rinneck gekommen sind, sehr schon eine Kiesgruppe, wo wir die Sandsäcke abgefüllt haben und gestapelt haben auf einer Sattelschlepper. Und der ist dann nachher zum Alteri gefahren. Alteri hat so einen Flughafen noch, wo gerade in der Mündung vom Rhein in den Bodensee ist. Und der Flughafen, der hat es droht zu überschwemmen. Und unsere Aufgabe war, mit hunderten anderen Helfern zusammen gut 1,5 Meter und 2 Meter breite Sandsackmauer aufzubauen. Und da haben wir dann alle gemacht. Und für uns Knackis war das eine geniale Sache gewesen, weil wir mit ganz normalen Menschen, wie euch, haben wir zusammenarbeiten können. Wir haben mit normalen Menschen nicht nur immer die blöden Knackig-Gesichter müssen anschauen. Und das Schöne war noch, wir waren sogar noch Frauen gewesen. Und zwar, die haben dann, es hat ja immer leicht geregelt noch, wo wir dann die Sandsäcke gebiegelt haben, und dann hat es in Abständen von 100 Meter oder 200 Meter, weiß nicht mehr genau, hat es so Pavillons gehabt, Zeltpavillons, wo die Frauen Hotdogs, Hamburger, Tee und Kaffee zubereitet haben und mit einem Schnaps noch ein bisschen dazu. Und unsere Jungs sind natürlich gern immer bei diesen schönen Frauen gewesen und haben geflirtet und natürlich auch wie Schnapp genossen, aber sie haben auch fleissig gebiegelt. Und für uns ist die Anerkennung, dass wir da geholfen haben, unglaublich gross gewesen. Weil am Schluss, wo der Einsatz fertig war, hat uns der Katastrophenschutzchef, er war der Einzige, der wusste, dass wir Knackis sind, hat er dann gesagt, alle da, die 30 Männer da im Halbkreis daher. Und dann ist er da angestanden, so wie ein Militär, und wir da die Offiziere da machen, das wohl gerne einen auf wichtig machen. Sagt er, meine Herren, eigentlich sind Sie der Abschaum der Gesellschaft. Aber was Sie jetzt in diesen Tagen bewiesen haben, dass Sie auch etwas Gutes tun können. Und im Namen von der St. Galler Bevölkerung danke ich Ihnen von Herzen dafür. Unser Herz hat alle pöppelt und wir sind dann auch total happy mit dem Bus wieder zurück ins Gefängnis gefahren. Es hat im Dezember, vielleicht die Älteren haben vielleicht den Kopf noch drin, Sturm Lothar. Der hat dann vor allem in Ostschweiz hat die ganze Welt rumgetan. Und dann hat es einen Aufruf gegeben, ja, die Förster und Waldarbeiter sind ja völlig überfordert, sie brauchen Hilfe. Und da habe ich mich wieder gemeldet. Und da sind wir auch, etliche Männer sind dann mit in die Wälder gegangen. Es hat halt nicht so viele Frauen gehabt, aber
wir haben gleich geholfen. Ich möchte noch schnell darauf zurückkommen, wie du Jesus näher lernen kannst.
Ja, kommt, kommt. Auf jeden Fall haben wir
dort angeholfen. Ich schlosse mich näher an, weißt, wenn ich meine Pflicht nicht erfülle.
Und dann erscheint dann über meine Arbeit, dann kommt auch noch mit den Bauern, wir haben noch Bergler geholfen, Alpen aufräumen und so. Auf jeden Fall ist ein Chefredakteur ist auf unsere Arbeit aufmerksam geworden, über die Wiedergutmachung. Und dann die Wiedergutmachung ist dann eine grosse Story rausgekommen. Die grosse Story ist dann ziemlich gut angekommen. Und der Sinn und Zweck von Wiedergutmachung hat dann hat mir dann der Pfarrer Georg Schmuck dann eben beigebracht und hat gesagt, weißt, kennst du die Geschichte von Zachäus? Und er hat gesagt, ja, musst mir helfen. Und er hat gesagt, weißt du, der Zachäus, der war ja ein schlimmer Gauner gewesen wie du. Und der hat alle Leute betrogen. Der war Zöllner gewesen und hat den Leuten ganz einen Haufen Geld abgeknüpft. Und hat nur einen Teil davon den Römer abgeliefert. Und den ganzen grossen Teil hat er einfach behalten. Und als der Jesus dann in die Stadt gekommen ist, sieht er den Zöllner, der auf einen Baum geklettert ist, weil er ein Kleinwüchser war. Und er hat gesagt, zu dir will ich heimgehen. Und alle haben gestöhnt und haben gesagt, was, gerade zu dem Gauner will er heimgehen. Geht's in Ordnung? Und dann ist er zu ihm ins Haus gegangen und dann haben sie miteinander geredet und dann hat der Jesus gesagt, 3 Sachen gebe ich dir mit. Wenn du von allen Sünden befreit werden willst, musst du 3 Sachen befolgen. Das eine ist, du musst Reue zeigen. Das andere ist, du sollst sühnen. Und das Dritte ist, du musst wieder Gutmachung leisten. Und da hat der Zachäus in den Gesprächen schon so derart berührt gewesen von Jesus, dass er alles erfüllt hat. Und er hat ihm versprochen, dass er das 3-fache den Menschen zurückgibt. Und das ist sein Weg gewesen. Und da habe ich dann gemerkt für mich, okay, ich bereue tatsächlich, was ich gemacht habe. Und ich versuche, wieder Gutmachung zu leisten, indem ich eben so Sachen helfen tue, indem ich da die Katastrophe meine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt haben. Ich habe dann nachher durch die Geschichte bin ich eingeladen worden in die Redaktion von dem Chefredaktor. Und der hat dann den Aufruf gemacht bei den Lesern, wo er den Artikel geschrieben hat, dass sie mir als Gefangene und dem Gefängnisdirektor Fragen stellen können. Und wo wir dann fertig waren, das war eine super Sache, gewesen, sage ich zu dem Chefredakteur, also als Reporter könnte ich mir auch vorstellen, weil ich bin Hochdeutsch aufgewachsen, kann sehr gut schreiben. Und dann sagt er, schreiben Sie mal eine Story und dann schaue ich das mal an, wo man sie brauchen könnte. Und das habe ich dann gemacht. Und der sagt dann, okay, ist gut, aber ich muss eine Journalistenschule besuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja. Und dann habe ich mich erkundigt, Journalistenschule kostet 20'000 Franken. Von woher das Geld geht? Und dann bin ich zu Buchs, wo in der Nähe ist, von dem Knast, bin ich dort auf die Kantonalbank gegangen. Und dann habe ich eben die geliebten Banker mal wieder mal einen vor meinem Maul gehabt. Und das war so ein junger Schnösel mit Krawatten und Schlips und da gesessen. Ja. Und dann habe ich mir meine ganze Story erzählt. Und dann sagte er, ja, es ist schon interessant, Ihre Lebensgeschichte, also, dass Sie so ehrlich sind. Und ja, aber wissen Sie, ein Bankräuber ist nicht kreditwürdig. Dann haben wir gedacht, sollen wir jetzt würgen oder nicht? Und dann bin ich rausgegangen. Und dann haben wir gedacht, okay, was soll ich jetzt machen? Und dann kommt mir mein Bild in den Sinn, wo ja der eint vermögende Geschäftsmann ja ausgeliehen hat. Und dann schreibe ich dem auch, ob er mir könnte ein Darlehen geben könnte, damit ich die Journalistenschule besuchen kann. Kostet 20'000 Franken. Der hat dann auch mit meinem Direktor telefoniert und der sagt, ja, also man auch kleine Klammern auftun, der Direktor, der war eigentlich mein erster Sozialarbeiter gewesen. Und der ist frisch von der Sozialarbeiterschule gekommen. Und das erste Gespräch war, okay, ich arbeite mit ihnen die nächsten Jahre zusammen. Und ja, ich bin früher Pastor gewesen in Chur. Und dann dachte ich, oh, schon wieder so ein Halbheiliger. Und dann schaue ich ihn an und sage, wir sind die Schäfli zu Chur brav gewesen, dass er jetzt mit den bösen Jungs gefallen hat. Und dann hat er mich angegrinst und hat gesagt, okay, ja, wir probieren es einmal miteinander. Und der war einer, der mir sehr geholfen hat. Er hat dann nachher gesagt, mich vermittelt dann mit dem Geschäftsmann. Und seit dem Geschäftsmann wissen Sie ja jetzt, der Rudi Sabo fast 4 Jahre kennengelernt und betreut. Was der macht, der zieht das durch von A nach B. Der zieht das durch, wenn der die Schule besuchen will. Der schießt nicht. Ich hatte nachher, hat er mir zurückgeschrieben, ja, ich soll auf Triesenberg gehen. Triesenberg ist eigentlich der Bonzenhügel vom Fürstentum Liechtenstein, da wohnen alle Millionäre. Ich gehe dort durch, ein Villa nach der anderen schöner. Wir sind fast Augen ausgehalten und dann klopfe ich an die Türe und ein älterer, sympathischer Herr macht die Türen auf und führt mich da in ein Forum, hier ist ein grosser Saal und ein Rittertisch. Ich da mir die Augen fast ausgehalten, dann sagt er, schauen Sie, ich habe da einen Darlehensvertrag vorbereitet. Dann Sie mal durchlesen. Dann habe ich den durchgelesen und unten dran steht ganz klein geschrieben, à fond perdu. Und dann habe ich gesagt, ich habe im Französischen einen Fensterplatz gehabt, sorry, was heisst das? Und dann sagt er, das ist ein französischer Finanzbegriff. Und da heisst so viel wie, ich muss es nicht zurückzahlen. Dann sagte er, was? Wie kommen Sie drauf? Und dann sagte er, wissen Sie, der Gefängnisdirektor, der hat gesagt, der ist überzeugt von Ihnen, dass Sie einen guten Weg machen. Und der hat dann gesagt, ich soll mal mit dem Gefängnispfarrer reden. Habe ich auch gemacht. Und der Gefängnispfarrer hat zu mir gesagt, wissen Sie, war der Rudi Sabo, an den glaube ich. An den glaube ich. Und dann hat er mir gesagt, der Geschäftsmann, ich glaube auch an Sie jetzt. Und geben Sie mir die Rechnung und ich werde sie zahlen. Und ich habe dann die Rechnung gegeben, gehe dann zurück mit dem Fackel, mit dem Darlehensvertrag, warte auf den Georg Schmucki, auf meinen Pfarrer und dann sage ich mir, hey Georg, wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, habe ich eine neue Chance, ich kann neu anfangen. Und der Georg schaut da an, dann lächelt er mir, er sitzt auf meinem Bett und dann sagt er, siehst du, das ist Saat und Ernte.
Merci. Ich muss jetzt gleich auch ein bisschen der katholische Altpfarrer sein und auf die Zeit schauen. Und mir würde es gleich noch sehr interessieren, du hast ja geschrieben in deinem Buch, dass ehrlich du dann eben zum Glauben gekommen bist und dann etwa 7 Jahre später hast du dann noch den Kreuzesweg gemacht und das hat mir eigentlich gefallen. Und bitte sag doch noch, wie das war, was du dort erkannt hast, wo du erkannt hast, dass du eben auch einer von denen
ja.
am Kreuz bist.
Also einer der wichtigsten Dinge ist ja, verzeiht einander. Das ist ja die Botschaft, die der Christus ja mitgegeben hat. Und ich habe noch ein Gespräch mit einem Opfer gehabt, das ich überfallen hatte. Das ist auch sehr tragisch gelaufen. Ich habe die nie angelangt, die nie geschossen. Aber die ist nach dem Überfall, hat sie einen schwersten, wie sagt man schon wieder, einen
Schlaganfall.
Einen Hirnschlag erlitten, ja. Sie ist dann ohnmächtig am Boden gelegen. Und dann hat man sie ins Spital gebracht und dann ist sie zum grossen Teil vom Körper gelähmt gewesen. Und in dem Moment, wo sie den Hirnschlag hatte, hat sie gerade mit ihrem Mann geredet gehabt, über den Überfall, den ich gemacht habe. Und da habe ich gewusst gehabt, boah, du bist schuld, dass die Frau jetzt für den Rest von ihrem Leben ein Krüppel ist. Und da hat sie dann auch ein Opfer-Täter-Gespräch gehabt, der hat mich dann von der Opferhilfstelle, auch eine gute Frau, eine Anwältin, aber auch wieder eine Christin, sehr aktive Christin gewesen. Die ist im kantonalen Kirchenrat drin gewesen, Präsidentin sogar. Und die hat mich begleitet zu dem Gespräch. Und da hat mir die Frau gesagt, wissen Sie, ihr lang eigentlich sie der verdammt. Weil mein Körper, ich mache spastische Bewegungen. Und ich kann nicht mehr das machen, was ich früher gemacht habe. Ich habe früher in die Ferien können, ich habe wandern können, ich habe schwimmen können, kann ich alles nicht mehr machen. Nur weil sie mir das angetan haben. Und ich sie dazu verdammt, dass sie auch die Schmerzen spüren, die ich jeden Tag spüre. Ich möchte, dass sie eigentlich qualvoll sterben. Das habe ich ihnen gewünscht. Und dann hat sie aber, der Spitalpfarrer hat sie auch mit dem geredet gehabt, und der hat meinen Gefängnispfarrer kennt. Und der Gefängnispfarrer und der Spitalpfarrer haben dann gesagt, hey du, der Rudi, den kenne ich, kannst du aber sagen, der ist gut unterwegs. Und dann hat sie eben auch erfahren, dass ich angefangen habe, aus dem Gefängnis raus mit Jugendlichen, also mit Klassen, habe ich Einladungen bekommen, da habe ich so meinen Vortrag gehalten. Und dann sitze ich da mit dieser Frau da an einem Tisch, sie mit den spastischen Bewegungen so. Und dann schaut sie mich an und dann sagt sie, wissen Sie, ich kann Ihnen wollen verzeihen, wie es der Pfarrer mir gesagt hat, dass ich es versuchen soll. Aber ich kann es im Kopf vielleicht machen, aber im Herzen kann ich es noch nicht ganz tun. Aber ich will es versuchen und will Ihnen sagen, ich will Ihnen verzeihen. Und dann nimmt sie mit ihrer spastischen Hand meine Hand und ich bin total berührt gewesen. Ich bin fix und fertig gewesen. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt meinem Vater nicht können verzeihen, der mich als Kind verprügelt hat, oder meine Ex-Frau, die fremdgegangen ist. Und die Frau, die ich das Leben zerstört hat, die versucht, mir zu verzeihen. Das ist ja unglaublich. Und das war ein ganz wichtiger Kernpunkt gewesen, wo ich dann so berührt worden bin, auch im Gespräch mit anderen Opfern, wo ich dann gewusst habe, wie elementar wichtig dass es ist, dass man verzeiht. Aber eins habe ich nicht können. Ihr mir selber nicht können verzeihen. Ich, wo mir einem kleinen Mädchen eine geladene Waffe in die Hand gehalten habe, also am Kopf gehalten habe und keine Gefühlsregung hatte. Ich habe mir selber nicht können verzeihen, weil das kleine Mädchen war gleich alt wie meine eigenen Kinder. Und das habe ich mit mir 7 Jahre lang umgeschleppt mit mir. Und da habe ich dann eine Ausbildung gemacht. Ich habe dann eben später noch die Chance bekommen, eine pädagogische Ausbildung als Sozialarbeiter zu machen. Und dazu war noch ein Lehrgang als Antiaggressivitätstrainer. Und dort kommt man auf den heißen Stuhl am Schluss von dieser Ausbildung. Und der heiße Stuhl, da wirst du mit dem konfrontiert, was du an schlimmsten Sachen gemacht hast. Und ich bin da auf dem Stuhl gehockt und habe ja brüllt, weil ich mir selber nicht habe verzeihen. Und der Zufall will's, dass ausgerechnet im Lehrgang ist auch ein Pastor dabei gewesen. Und der Pastor hat es erkannt. Und der hat gesagt, weißt du was, Rudi, mit dir zusammen machen wir den Kreuzweg. Ein urkatholischer Weg eigentlich, aber mit dir mache ich den Weg. Und das war eine Meditation, wo wir fast eine Stunde oder mehr, über eine Stunde, haben wir ein Gebet gemacht mit allen 14 Stationen, wo Jesus gehalten hat, wo er geholfen worden ist, wo er Wasser bekommen hat, das Kreuz zum Teil getragen worden ist, bis er dann am Hügel Golgatha war und dort an das Kreuz genagelt worden ist. Und dort sind die zwei Verbrecher ebenfalls links und rechts angenagelt worden. Und ich bin der Verbrecher gsi, wo rechts neben mir Jesus gehangen ist. Und in der Bibel haben wir dann gelesen gehabt, wo dann der eine Verbrecher zum Jesus sagt, hey, du nennst dich der König der Juden und jetzt kannst du dir nicht einmal selber helfen. Und dann sage ich zu ihm, hey, von uns drei sind wir zwei die Sünder, die Schuldigen, aber er nicht. Und dann sagte Jesus, berührt mich jetzt noch. Dann sagte Jesus, folget mir nach und ihr werdet am Abend mit mir im Paradies sein. Und da ist wie eine Tonne Rucksackgewicht aufs Mal weg gewesen. Ich habe es körperlich gespürt. Meine ganzen Schulden. Meine ganzen Schulden sind weg gewesen. Seitdem bin ich von dem eigentlich befreit und weiß, dass Jesus das ernst meint, dass wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir bereuen, wenn wir sühnen und Wiedergutmachung leisten und wie er es zu einigen Menschen gesagt hat, gehe und sündige fortan nicht mehr, wenn du diesen Pfad folgst mit Jesus, dann nimmt dein Leben ein gutes Ende.
Merci vielmals, Rudi.
Danke euch für die Geduld.
Ich möchte dir mega vielmals Merci sagen, für, dass du bist zu uns gekommen und hat dir hier noch ein kleines Geschenk als Erinnerung an unsere Region. Und du hast gesagt, du springst auch nicht fort nachher. Also wenn jemand von euch auch so etwas erlebt hat oder das Gefühl hat, er sei jetzt wirklich zu Unterstung im Keller und auch mit dem Rudi möchte reden, nachher ist er noch da, dann dürft ihr auch gerne auf ihn zukommen und ihm noch Fragen stellen oder mit ihm reden. Und sonst danke ich dir vielmals, dass du bist da warst, dass du uns hast Einblick gegeben in dein Leben, das mega spannend ist und wünsche dir alles Gute in deiner Zukunft und merci vielmals, dass du da warst.
Danke, dass du dich noch mal hast.